Erfolgreich, der Fantasy Podcast.
In dieser Folge geht es um Gossip. Nein, nicht diese grauenvolle Fernsehserie, sondern Klatsch und Tratsch über die Reichen und Schönen von Dornheim. Richard redet nämlich mit dem Hofmeier der Dornfestung und dieser erzählt das ein oder andere pikante Detail über die Königsfamilie. Viel Spaß! Eine neue Folge von Wer labert hat noch Puls? Ich bin Richard Groß und ich habe mal wieder einen Gast über mir sitzen. Stell dich doch einmal kurz vor, wer bist du?
Moin, ich bin Wilhelm Gönnert, ich bin der Hofmeier der Dornfestung.
Okay, das heißt, du kümmerst dich so um Haus und Hof vom König?
Ja, eigentlich um alles, was ja einen ausgehen. Waren Menschen, nicht so lebendige Menschen.
Okay. Ja, es klingt spannend, aber ich fange immer ganz gerne mal an, so ein ganz klein bisschen den Hintergrund der Person, mit der ich rede, zu beleuchten. Wo kommst du denn her?
Ich komme hier eigentlich ganz aus der Gegend. Ich habe durch meine Händlerseltern eigentlich schon früh Kontakt mit dem Adel gehabt und wir haben eigentlich uns sehr schnell einen guten Draht zueinander gehabt. Natürlich hat man als Händlersohn nicht direkt ein Gespräch, aber es gibt ja nun doch den ein oder anderen Ballabend, bei dem man solche Kontakte knüpfen konnte. Und wir haben uns eigentlich ziemlich schnell gut verstanden und wurden zu engen Vertrauten.
Achso, das heißt, du selbst kommst gar nicht aus dem Adel, sondern aus dem gemeinen Volk?
Ja, ich selbst. Daher liegt mir ja der Posten besonders gut, weil ich ja auch quasi als Hofmeier die Brücke zwischen Volk und Adel bin. Einerseits kommen die Leute aus den Bediensten oder aus dem Volk zu mir und haben irgendwelche Wünsche an den Adel oder irgendwelche Forderungen, die ich an ihn herantragen kann. Andererseits höre ich natürlich auch den ganzen Tratsch und kann damit ebenfalls zum König gehen.
Okay, du bist also ja so eine Schnittstelle, sagst du. Das heißt, fühlst du dich dann dem Adel trotzdem irgendwie zugehörig, weil du da so nah dran bist, oder fühlst du dich trotzdem eher so als ja gemeiner Bürger?
Ich sehe mich weder noch, sondern als wichtigen Untertan des Adels. Ja, also man darf mich nicht zum Bürger zählen, einfach weil ich zu nah dran bin und auch teilweise einige Pflichten und Rechte des Adels genieße. Vor allen Dingen, wenn der König wieder außer Haus ist.
Deine Familie waren also Händler. Ich gehe mal davon aus, wenn sie auf königlichen Bällen unterwegs waren, dass das dann sehr gute, wohlhabende Händler waren.
Ja, das waren sie durchaus. viele Reisen in die fernen Länder haben uns einiges, und viele riskante Reisen haben uns einiges an Geld beschert.
Okay, womit wurde so gehandelt dabei?
Mit seltenen Gewürzen und Tüchern, Porzellan, solche Sachen.
Okay, also eher das edle Zeug.
Genau. Naja, damit lässt sich am effektivsten Geld machen. Und wenn man einmal einen Jutesack drüber stülpt, dann sieht es auch schon gar nicht mehr nach wertvollen Sachen aus.
Also meinst du für Banditen und so, dass man nicht so ganz schnell überfallen wird?
Ja. Okay. Natürlich hat man immer noch seine Waffe dabei, aber das macht schon einiges sicher.
Ja, klar. Ja, man sollte jetzt nicht nach, wenn man unterwegs ist, sollte man nicht unbedingt zu sehr nach Geld aussehen, das stimmt. Ja, was sind denn jetzt so deine großen Aufgaben als Hausmeier?
Also in erster Linie kümmere ich mich um den Hof. Das heißt, ich bin verantwortlich für die Bediensteten. Ich stelle sie ein. Ich sorge für ihre Loyalität und ihre Zuverlässigkeit. Ich kümmere mich um den Warenverkehr. Das heißt, Steuern werden eingetrieben. Ich kümmere mich um die Küche, dass es gute Vorkoste gibt und niemand unserem König Gift ins Essen packen kann. Und durch diese große Verantwortung, die ich auch für sein Leben habe, gehöre ich, wie gesagt, auch zu seinen engsten Vertrauten.
Gab es schon mal ein paar Giftanschläge, wo da mal so der eine oder andere Vorkoster dran glauben musste?
Also viele der anderen Landesherren und Fürsten haben natürlich ein sehr gespaltenes Verhältnis zu unserem König. Und unsere Vorkoster mussten noch nicht dran glauben, dass sie nun das meiste Gift herausschmecken und nicht es erst herunterschlucken müssen.
Ach so, also richtig Richtig professionell. Ich dachte immer, die essen einfach nur, wenn sie umkippen, dann weiß man nichts für den König.
Sie sollen ja auch nicht gleich die ganze Suppe aufessen. Nicht jedes Gift ist sofort tödlich von einem kleinen Happen.
Ach so, okay. Das heißt, die trainieren wahrscheinlich vorher richtig, dass sie Giftstoffe rausschmecken.
Ja, also meistens haben sie in der Küche oder in Laboren schon Erfahrung gesammelt oder an verschiedensten Akademien.
Ja, nicht schlecht. Wenn du sagst, du kümmerst dich ja auch um so die Vorräte und so im Haus. Was wird am meisten gesoffen?
Wein. Wein wird viel gesoffen.
Ja gut, ne? Womit hätte man sonst rechnen sollen? Gibt's da Vorlieben irgendwie oder trinken die alles, was man ihnen vorsetzt, an Wein?
Also natürlich trockenrot. Ja, aber es gibt natürlich immer irgendwelche speziellen Tropfen aus verschiedenen Ländern und die werden dann an den Feierlichkeiten einfach verköstigt und ausprobiert. Sie sind da sehr, wie sagt man, erkundungsfreudig, wenn es um solche Sachen geht. Also nicht nur so der Wein, der aus der Nachbarschaft kommt, sondern auch mal aus anderen Regionen.
Ja, wahrscheinlich kann man, allein dadurch, dass man sagt, das ist ja ne, von, keine Ahnung, aus Viridan oder so, dann hat es bestimmt schon eine ganz andere Note bei, also kommt wahrscheinlich schon anders an.
Auf jeden Fall.
Ja, man will sich ja nicht so lumpen lassen. Geht's da viel wirklich um, ich sag mal, so Repräsentation, Schein, also dass man halt im Zweifelsfall eher was nimmt, was nach mehr aussieht, obwohl es nicht, also was besser aussieht oder mal besser wirkt, obwohl es eigentlich zum Beispiel nicht so gut schmeckt oder gar nicht so eine hohe Qualität hat, aber Hauptsache es wirkt pompös.
Also zum Beispiel, wenn ein reicher Händler oder ein Landesfürst vorbeikommt und ein Vertrag geschlossen wird, dann wird natürlich erstmal der ganz teure aus der ganz fernen Umgebung Region geholt. Aber ich sag mal so, bei größeren Anlässen gibt's immer noch die Kristallglasflaschen und dann sieht jeder billige Wein edel aus.
Ja, den Trick kenne ich. Kümmerst du dich denn dann auch komplett selbst um die Weinauswahl oder habt ihr da noch irgendwie so einen Mundschenk oder so, der sich da besser mit auskennt?
Wir haben da tatsächlich Köche, die sich damit auskennen und Experten, also unser Küchenchef ist da in erster Linie verantwortlich für.
Okay, und der sagt dir dann, was du bestellen sollst und dann wird das angekauft.
Genau so funktioniert. Also natürlich auch meistens in Absprache mit dem König. Manchmal hat er auch extra Wünsche. Und dafür bin ich auch wieder da, um da diese Kommunikation zu leisten.
Mhm. Haben dann so Köche und so auch direkten Kontakt zum König oder läuft das alles komplett über dich?
Das läuft meistens über mich. Also ganz, ganz selten. Eigentlich eher, wenn Mist gebaut wird, aber dann kann ich ihn auch mal vorschicken.
Ja, hast du Angst, dass du als Bote sonst geköpft wirst, oder wie?
Naja, geköpft werde ich nicht. Ich meine, ich bin immer noch einer der engsten Vertrauten vom König, aber es ist immer besser, weil man sagen kann, jemand anderes ist schuld, als wenn ich das jetzt auf meine Kappe nehmen würde.
Ja, gut, verständlich vielleicht. Wie sieht das so aus mit, wenn ich jetzt an den Königshof denke, dann habe ich immer so ein Bild im Kopf von ne, so politischen Ränkespielen und so, ne, dass da irgendwie alle so, im Grunde jeder irgendwie so ein falsches Gesicht auf hat und versucht da irgendwie den anderen irgendwo reinzureiten. Ist das beim Personal, zu dem du dann ja doch zählst, ist das da auch so oder ist man da untereinander eher unterstützend?
Also zum Personal kann ich sagen, gerade die Leibwachen haben einen so hohen Posten, sie können es gar nicht sich gestatten, diese Machtspielchen auszuüben. Und was meine Position angeht, ich genieße beim König ein sehr tiefes Vertrauen und es ist sehr schwer, sich dieses zu erarbeiten. Von daher braucht man das gar nicht erst versuchen, meine Position anzustreben. Aber wenn ich jetzt zur Familie des Königs gehe, merke ich natürlich, dass jede einzelne Person da ihre ganz eigenen Interessen hat und auch gerade, wenn der König mal nicht da ist und ich so mehr oder weniger das Zepter führe, das örtliche Zepter, gibt es immer Rangeleien. Man versucht, mich zu beeinflussen oder quasi die Macht des Königs auf sich zu beziehen. Und das ist natürlich auch immer sehr schwer vom Volk zu urteilen oder darzustellen, dass ich hier der Vertreter des Königs ist und nicht irgendwie der kleine Frederik, der hier gerade mal ein bisschen Macht spielen möchte.
Also nochmal, wenn der König nicht da ist, bist du der Boss?
Naja, also ich darf halt richten.
Ja gut, aber dafür haben wir auch ein Gericht und Richter. Aber du könntest dann quasi Also, wenn ich das ja richtig verstanden habe, dann darf doch der König also die Gerichtssprüche quasi kippen, wenn sie angefochten werden, ne? Das heißt, das dürftest du dann machen, wenn du sagst, dieses Gericht hat da nicht im Sinne des Königs entschieden.
Genau so ist es. Also vor allen Dingen, da ja jedes einzelne Familienmitglied ihre Agenda hat und ist natürlich auch immer eine gewisse Distanz zwischen Vater und Familie gibt und ich quasi für Leib und Leben des Königs sorge, geht man von mir aus, dass ich in seinem Interesse handle. Natürlich sorge ich auch dafür, dass Steuern eingetrieben werden hier in der Gegend und ich kümmere mich natürlich auch nur um örtliche Interessen des Königs und nicht um reichspolitische Interessen.
Also du würdest jetzt nicht im Namen des Königs anfangen, mit einem anderen König zu verhandeln. Wobei der sich wahrscheinlich auch verarscht vorkommt, wenn da der Hausmeier steht.
Das würde ich maximal machen, wenn wir jetzt einige Monate belagert werden würden und es nicht in Aussicht steht, dass unser König zurückkommt.
Ja gut, ich glaube, die Situation ist momentan nicht so ganz akut, dass das Risiko besteht.
Denke ich auch nicht.
Oder weißt du da mehr?
Nein, ich weiß da nicht mehr.
Okay, du sagtest ja, die anderen Familienmitglieder des Königs haben zum Teil ihre eigene Agenda. Welche wären das denn so?
Naja, also einerseits möchte die Emma, ist ja emanzipiert, sie möchte raus, sie möchte vielleicht auch ihren
eigenen Kanzler. Entschuldigung, ich weiß gerade gar nicht, wie die Zuhörenden so drauf sind, ob die sich so ganz gut mit dem Königshaus auskennen. Kannst du noch einmal kurz dazu sagen, wer die jeweilige Person ist?
Also Emma ist die älteste Tochter und hat aber jetzt nicht den Thronanspruch, möchte aber trotzdem mehr Einfluss haben. Vor allen Dingen, wenn es um den Pöbel geht, da möchte sie mehr Kontakt pflegen und ich sag mal, es geht eher gegen die Macht des Königs in Richtung Macht des Volkes, ihre Interessen. Und das möchte natürlich Theodor nicht sehen, also unser König
also,
hier.
Also sie würde schon fast eher das Parlament unterstützen quasi?
Sie ist eher der parlamentarische Arm der Monarchie.
Also deswegen kann der König ihr also nicht die Macht geben, wenn er weg ist, weil dann wäre ruckzuck, wäre er entmachtet, meinst du?
Wenn jetzt plötzlich einer seiner Familienmitglieder große Beliebtheit erlangen würde, würde es natürlich auch seinem Ansehen schaden. Also vor allen Dingen, weil ja jeder wirklich so im gewissen Maßen anders tickt als er und wer weiß, also zu vermuten ist oder ist es nicht auszuschließen, dass durch eine steigende Beliebtheit und die höhere Wahrscheinlichkeit, dass man eines Tages König oder Königin wird, dass da Attentate stattfinden oder ähnliches. Oder Putsches.
Achso, also du meinst, er hat wirklich im Zweifelsfall Angst vor der eigenen Familie?
Ja, auf jeden Fall hat er einige Angst vor der eigenen Familie. Es hat sich ja schon öfters in der Geschichte gezeigt, dass die eigene Familie dein größter Feind sein kann, auch wenn es erst nicht den Anschein hat.
Okay, also das war die älteste Tochter. Was haben die anderen noch so für Eigenschaften, soweit du das erzählen darfst oder möchtest?
Naja, also der Frederik kann auf jeden Fall nicht an die Macht gehen, einfach weil er der Arm der Monarchie, der ist, der in die Gosse geht. Also
sag doch mal, Frederik war jetzt wer?
Frederik war der zweitjüngste Sohn, der mittlerste.
Okay.
Also er ist eher der Beziehungen in die Gassen hat und auch wechselnde Liebschaften, was den Ansehen der Monarchie nicht gut tun würde und ihn an eine Entscheidungsposition ranzulassen, würde wahrscheinlich auch eher des Königs Macht untergraben oder des Zustimmung.
Okay, ja, also ich sag mal, nur das ist ja hinlänglich bekannt, dass der ganz gut unterwegs ist.
Ja, der Oscar, da braucht man sich eigentlich keine Sorgen machen. Er ist quasi das Vaters Hühnchen, er geht quasi auf die meisten Reisen mit, einfach nur quasi als König in Ausbildung.
Achso, das ist der älteste Sohn.
Genau, das ist der älteste Sohn.
Okay, ja, das klingt doch gut. Gab's noch wen? Ich bin ehrlich gesagt gar nicht so ganz sicher gerade.
Es gibt dann noch die Paula, aber die ist jetzt eher weniger interessant, zumindest im Bild der Öffentlichkeit, einfach weil sie gerade mal 10 Jahre alt ist.
Ach so, ja gut, da ist noch nicht so spannend, das stimmt. Gibt es da zwischen den Kindern auch viel Streitereien oder gehen sie sich im Zweifelsfall aus dem Weg?
Die Emma und der Frederik, also die älteste Tochter und der mittlerste, gehen sich eher aus dem Weg. Das liegt eigentlich an deren sehr konträren Lebensweisen. Die eine sehr volksnah und intelligent und bedacht, was sie tut, und der andere eher gassennah, also nicht unbedingt nicht volksnah, aber auf eine andere Weise. Und die Paula wird runtergebuttert als Kind. Sie hat sie wird nicht besonders beachtet und ist distanziert zu ihrer Familie und sucht daher auch oft eher Gesprächspartner, Fürsorge bei Bediensteten und Ähnlichen.
Achso, also die behandeln jetzt also auch die Bediensteten nicht unbedingt schlecht?
Ja, die Paula behandelt die Bediensteten nicht schlecht. Also sie ist da sehr liebreizend.
Okay, also die anderen ignorieren die dann mehr oder wie?
Nee, sie ist halt das Kind, die anderen sind erwachsen, die haben keine Lust wirklich mit ihr umzugehen.
Ich meinte jetzt die eher so, wie die anderen so mit den Bediensteten umgehen.
Ach so, ja, der Frederik ist natürlich so ein bisschen mehr von oben herab und frech und schreit sie gerne an. Emma, von der kann man ja nichts anderes erwarten, als eigentlich höflich und zuvorkommend zu sein. Eigentlich nicht ganz unähnlich zu ihrer Mutter, die auch eher zurückhaltend gegenüber den Bediensteten ist.
Okay. Sagtest du ja schon, du bist ja im Grunde auch für den Hof verantwortlich. Kannst du uns mal ja quasi akustisch hier einmal so ein bisschen rumführen, so wie das hier so aussieht?
Ja, also wir sitzen ja gerade in der Dietzbodenkammer. Das ist das Haus mit den Schlafräumen für die Bediensteten, der Waschkammer und der Küche. Nebenan befindet sich die Werkstatt und also wo Waffen und Rüstung und solche Sachen für den König und seine Leibgarde gefertigt werden. Dann gibt es die Stallung, wo einige Pferde drinstehen. Natürlich die große Halle, direkt anschließend zum Bergfried mit der kleinen Halle drin. Das ist quasi die private Essstube der Monarchenfamilie. Dann gibt es viele Dienstbotengänge, die unterirdisch und zwischen Wänden verlaufen, die dafür sorgen, dass man quasi ungestört oder um den König nicht zu stören, Waren verräumen kann, Essen vorbeibringen kann, solche Sachen. Zudem haben wir einen Brunnen und dann gibt es noch eine kleine Hofkapelle.
So, ja gut, das war jetzt so ein bisschen die, ich sag mal, Einrichtung quasi, ne? Was man von außen meistens sieht, ist ja einfach die Befestigungsanlage und so. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
Ja, also wir haben sehr dicke Mauern aus Nährstein. Das ist ein eher in unserer Region vorkommender Stein und besetzt mit Rosen, was das natürlich noch ein wenig komplizierter macht, unsere Mauern zu besetzen. Und wie man auch von außen sieht, haben wir einige Türme, 7 Stück an der Zahl. Ja, und natürlich eine Zugbrücke mit Graben und Wasser.
Aber die Zugbrücke ist dann also direkt vom Königsbereich, also vom Palastbereich?
Sie ist vor dem Innenhof.
Okay, das heißt, da ist dann für Belagerung oder so, dass man sich im Notfall bis dahin zurückziehen kann.
Genau.
Okay, ja, können wir froh sein, dass das bis jetzt noch nicht so intensiv genutzt wurde. wenn du sagst, du bist ja auch so dann für die Mauern so zuständig, ich meine, ne, so alle Leute sehen ja, dass das alles mit Rosen, Ranken und so besetzt ist, die durch den Nährstein wachsen. Muss man da auch noch irgendwie groß pflegen oder sieht das von alleine so prachtvoll aus?
Der Nährstein reicht zwar, um das ein wenig zu nähren, aber die Rosen haben eigentlich keine große Chance, um da übermäßig auszuwuchern.
Ja. Achso, also da im Zweifelsfall irgendwie ein bisschen was wegschneiden, aber sonst läuft das.
Ja, genau.
Okay. Wenn du sagst, du bist ja fürs Personal verantwortlich, was genau braucht man so für Personal für so einen Hof?
Ja, also das sind natürlich alles Leute aus der Umgebung. Ja, mit vielen habe ich auch lange Gespräche zu deren Loyalität und Zuverlässigkeit und wir haben auch längere Testphasen. Sie müssen natürlich einfach 100% loyal sein zum König. Ich muss ihnen vertrauen können und auf jeden Fall müssen sie unbestechlich sein. Das sind eigentlich so die wichtigsten Eigenschaften.
Und welche Aufgaben müssen so besetzt werden?
Besetzt werden müssen immer, oder das heißt immer, wenn einer mal wegfallen sollte, ist es die Leibgarde vom König. Wir brauchen ab und an mal einen neuen Koch oder einen Kellermeister, also jemand, der sich um den Keller kümmert, der Waren verräumt. Ein Kerkermeister, den gibt es zwar nicht so oft zu verräumen, den haben wir schon seit einigen Jahren. Viele Dienstboten, die sich um einigen Heckmeck kümmern. Die Wäsche wechseln. und Sachen hin und her schleppen.
Also die Leibgarde, ich dachte immer auch, das wären Adlige, aber du meinst, das sind auch dann ganz normale Bürger?
Naja, also es sind schon Adlige, aber den kann man ja auch nicht immer trauen.
Okay, ja, das stimmt. Aber ist es dann nicht sogar schwierig, einen Adligen zu finden, der wirklich hundertprozentig loyal ist und nicht vielleicht noch so seine eigene Agenda hat, von wegen, ja, ne, so, ich war ja jetzt ja theoretisch auf Platz 15 der Thronordnung, der Thronreihe und 15 Leute kann man ja nochmal eben aus dem Weg räumen.
Ja, gut, das klingt jetzt zu leicht, aber einerseits sind das ja adlige Söhne, jetzt nicht gerade Erstgeborene. Und die ganzen Reiche, die in unserem Verbund quasi drin sind, haben Verpflichtungen. Und wenn jetzt einer mal plötzlich auf die Idee kommt, ein, zwei Leute abzumurksen, dann ist er einerseits ganz schnell raus und zweitens herrscht dann erstmal Krieg. Und zwar nicht alle gegen uns, sondern alle gegen die. Weil sie haben ja immer noch Verpflichtungen gegenüber uns und Eide und Pakte und solche Sachen.
Also du meinst, dann würde die adlige Familie wäre dann ganz schnell ihren Besitz und alles los und selbst, also so eine Armee könnte die gar nicht aufstellen, dass sie da eine Chance hätte.
Also natürlich wird schon darauf geachtet, dass die Leibgarde aus den richtigen Häusern zusammengestellt wird, aus den richtigen Adelsfamilien, die sowieso schon loyal zu uns sind. Mhm. Oder das darstellen. Ja.
Ist das dann auch so ein politisches Ding, so dass das, ich sag mal, vielleicht Mitglied der Leibgarde zu werden oder den Sohn bei der Leibgarde unterzubringen, ne? Vielleicht, wenn man mal so einen Sohn hat, mit dem man sonst irgendwie auch vielleicht nicht so anfangen kann, dass das dann ja so in die politische Verhandlungsmasse mit reinfließt quasi?
Es ist ja natürlich auch ein Zeichen, wenn man einen Sohn in der Leibgarde hat, einerseits zu den anderen Mitgliedsfamilien, dass man loyal ist und andererseits zum König, dass man vertrauenswürdig ist und mit dem gibt man natürlich auch, oder mit denen handelt man ganz viel lockerer und nicht mit der kalten Schulter und am besten nur das Nötigste.
Sind das, ich habe jetzt eigentlich auch gerade einfach von Söhnen gesprochen, sind das nur Männer in der Leibgarde oder Frauen?
Das sind nur Männer in der Leibgarde.
Ja, gut, ne, weil das löst sich ja langsam immer weiter auf, so ein bisschen diese ganz krassen Geschlechtertrennung. Aber ist das einfach historisch noch so gewachsen oder gibt es einen Grund für?
Das ist historisch so gewachsen und Traditionen sind trotz unserer teilweise unorthodoxen Methoden immer noch wichtig, gerade um das Ansehen der Bevölkerung irgendwie für sich zu behalten und andere Adelshäuser.
Du meinst, der König meint oder hat Angst davor, dass quasi sein Ansehen schwindet, wenn er eine Frau in die Leibgarde beruft?
Also, wie du schon sagtest, gibt es ja schon große Bevölkerungsmassen, die das in Ordnung finden, dass auch Frauen in die Leibgarde gehen oder ähnliche Positionen haben, aber es gibt ja immer noch andere große Bevölkerungsschichten, die vielleicht da nicht so laut sind in dem Thema, aber die da eher kritisch zu stehen.
Ja, meistens sind das dann auch die sowieso gerade Machtpositionen innehaben.
Genau.
Okay, ja, gut. Also es ist ein Politikum, das Geschlecht.
Ja.
Krass. Okay, ja, gut. Gut zu wissen. Jetzt, der Kerkermeister, meinst du, den habt ihr schon länger? Das heißt, also was macht der genau? Weil der wird jetzt ja nicht den ganz normalen Verbrecher von der Straße irgendwie sich um den kümmern, sondern ist er dann einfach für irgendwie politische oder adlige Gefangene zuständig, oder wie?
Naja, also es gibt Schwerstverbrecher, sie werden schon hier oben an der Burg eingekerkert, weil sie ja natürlich auch ein besonderes Ansehen in der Gesellschaft haben, zumindest bis sie gehängt werden oder natürlich auch politische Feinde oder in dem Sinn Verbrecher, natürlich aus unserer Perspektive gesehen, werden da eingelagert und ja, er kümmert sich dann halt um diese. Das gibt ganz viele verschiedene Weisen, wie man es behandeln kann, also besseres Essen, schlechtes Essen. Ich weiß schon, wie ich das meine.
Ja, klar. Da wollen wir vielleicht auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Also nicht jeder Gefangene wird da gleich behandelt, sagen wir es so.
Das kann man wohl kaum erwarten.
Okay. Du meintest ja vorhin was von unterirdischen Dienstbotengängen und die auch dann so, ja, das klingt ja schon fast so geheimgangmäßig zwischen den Wänden quasi sind. Ist das nicht gefährlich? So sicherheitstechnisch?
Die Gänge kann man ja auch als Fluchtgänge verwenden und andererseits benutzen die oder werden die Gänge auch nur von unseren Bediensten genutzt, die ich ja unter kompletter Kontrolle habe.
Ja, aber da könnte ja auch mal sich da einer reinschleichen, oder? Also jetzt nicht unter die Bedienstete, sondern so in die Gänge rein.
Ja, die führen ja nicht aus die Burg hinaus und andererseits sind sie auch immer verschlossen, außer für die Leute, die einen Schlüssel haben. Die sind eher burgintern.
Ach,
okay. Soweit ich das sagen darf.
Das heißt, man muss da einfach aufpassen, dass da keiner reinkommt. Okay. Stallungen interessieren mich persönlich nochmal, weil du meintest, ihr habt da natürlich welche. Geht's dann auch dann, da wird es wahrscheinlich auch wieder darum gehen, dass man jetzt da jetzt nicht die gesamte, die gesamten Pferde der Armee, die ganzen Schlachtrüsse hat, sondern geht es dann da um irgendwelche edlen Pferde für die Adligen oder wie?
Also natürlich sind da unsere Kutschen auch untergebracht und das sind dann auch edle Kutschen und auch die edlen Pferde für die Herren. Aber natürlich sind da auch die Pferde für die Garde und die Wachen da. Also jetzt nicht nur alles Edelrösser.
Mhm. Aber auch.
Auch, ja.
Okay. Jetzt, wenn du sagst, ne, es gibt irgendwie die Halle, ne, Leibgarde, Stallung, ne, das Schloss an sich so. Was ist, gibt's da was, was dem König so am wichtigsten ist, was einfach wirklich, also womit er zum Beispiel ganz gerne dann angibt, wenn er da ist?
Also er gibt sehr gerne mit der großen Halle an. Ich meine, das ist der Ort, wo alle Gäste empfangen werden, wo die großen Bälle stattfinden, wo der Adel quasi eigentlich überall ihren Reichtum zeigen mit prunkvollen Leuchtern, schönen Wänden, großen Fenstern, solche Sachen. Für die Burgherrin ist es ihr Garten, den sie meistens selber pflegt und ihre Muse ist quasi.
Ach so, sie geht selbst in den Garten?
Ja.
Uff, nicht schlecht, ich hätte nicht gedacht, dass sie irgendwie so körperlich arbeitet.
Naja, jeder braucht doch seine Beschäftigung. Sie kann ja nicht nur auf ihre Kinder aufpassen.
Ja, gut, aber ich hätte jetzt gedacht, dass sie quasi einfach die Gärten anleitet oder so.
Ja, aber so groß ist der Schlossgarten nicht und ja, sie macht halt gerne einiges selber.
Okay. Und wenn der König Dornschild also dann auch ganz gerne mit der Halle angibt, heißt das, die wird dann vor Festen auch immer nochmal extra prunkvoll geschmückt oder wie läuft das?
Ja, die wird prunkvoll geschmückt, da kommen schöne Möbel rein, sogar Öllaternen und moderner Kram, Galanten, solche Sachen.
Wie sieht das mit der Stallung aus? Ist das auch da mal was, womit man irgendwie angibt oder sind die für den König nicht so interessant?
Also das meiste, mit dem man angibt, sind die Hauptpferde, also die Pferde, die vor den königlichen Kutschen gespannt werden, sowie eben die Kutschen, die sehr, sehr prunkvoll beschmückt sind mit Blattgold überall dran, sehr ausladend gestaltet. Also damit schon, aber jetzt nicht mit allem, was da rumsteht. Ich meine, es muss ja auch funktional sein.
Achso, okay, also da auch ein bisschen praktischer veranlagt.
Ja.
Okay. Jetzt bist du natürlich da so ein bisschen an der Quelle, ne, wo eigentlich alle gerne mal reingucken möchten, was alle gerne mal erleben möchten. Und ich weiß, du darfst bestimmt nicht so ganz viel nicht verraten, ne? Du kannst es ja vielleicht auch ein bisschen so formulieren, dass nicht klar ist und wenn es geht oder so. Aber gibt es so ein bisschen, ich sag mal so, pikante Details, die man vielleicht verraten könnte?
Naja, also so viel ich sagen kann, hat die Emma, also die älteste Tochter, ja nicht ganz ohne Grund ihre tiefen Beziehungen zum Pöbel. Sie ist oft unterwegs und als älteste Tochter möchte man ja wohl gefälligst an andere Adlige verheiratet werden und nicht unbedingt mit einem vom Lande nächtigen.
Also nochmal, das habe ich jetzt nicht verstanden. Sie soll an Adlige verheiratet werden oder sie möchte einen Adligen heiraten?
Sie soll.
Ach so, und sie selber sieht das vielleicht ein bisschen anders.
Ja.
Okay. Entschuldigung, jetzt darf ich warm. Das interessiert mich jetzt nämlich wirklich. Das heißt, sie schleicht sich auch gerne mal raus oder wie kann ich das verstehen?
Sie schleicht sich gerne mal raus, aber sie ist auch offiziell natürlich unterwegs und sie zeigt das dann nicht so sehr, aber da ich ja quasi auch nicht ganz pöbelfern bin, kriege ich schon mit, was da für Blicke fallen und wo da Beziehungen liegen könnten.
Okay, das klingt gut. Hast du noch so ein paar Sachen? Muss ja auch nicht unbedingt von der Adelsfamilie an sich sein, sondern ne, irgendwie so, weiß ich nicht, ne? Bedienstete, die sich mal ein Missgeschick erlaubt haben oder irgendwie andere Adlige, die da unterwegs sind?
Naja, also in unserem Haus gehen natürlich einige ein und aus und vor allen Dingen der Frederik nimmt auch gerne mal der eine oder andere Angestellte oder nicht nur von unserem Haus, sondern auch wahrscheinlich von anderen Häusern, Freudenhäusern oder so mit. Ich schätze mal, andere Leute würde er wahrscheinlich außerhalb des Hauses treffen, einfach weil das hier nicht gerne gesehen wird. Vor allen Dingen, wenn es da um mehr zwielichtige... Das darf ich eigentlich gar nicht sagen.
Ja, es bleibt nur so. Ja. Okay, du sagtest, du hast dein Vertrauen zum König ja lange aufgebaut. Wie macht man das?
Ja, wie gesagt, hatten wir ja einen Ball. Auf dem Ball hat sich tatsächlich ergeben, dass ich durch nette Bekanntschaften zu anderen Händlern und eher höher gestellten Leuten quasi ihn direkt Informationen zuspielen konnte, die ihm auch intern weitergeholfen haben, innerhalb des Hauses und innerhalb seiner eigenen Familie zu der Zeit. Und dadurch haben sich die Beziehungen immer enger aufgebaut, indem ich öfters kleinere Aufgaben für ihn erledigt habe und ja.
Kleinere Aufgaben heißt noch als Händler irgendwie, dass man dann so diplomatisch unterwegs war oder wie?
Naja, man pflegt ja auch als Händler viele Kontakte und macht dann Sachen für den König klar.
Okay, dann hätten wir das Wichtigste, finde ich, auch abgearbeitet. Was ich immer noch ganz gerne wissen möchte, ist, weil ich ja hier mit Leuten in Dornheim rede, was gefällt dir am besten an Dornheim? Also wieso magst du es hier, wenn du es magst?
Ja, eigentlich liebe ich am meisten die Dornfestung von außen. Ich mag, wie die Leute zu uns kommen und zu mir kommen. Es ist, meine Liebe zu der Stadt hängt auch eigentlich viel zur Liebe zu der Bevölkerung und zu unserem König ab und mit meinem Beruf. Also das ist alles sehr eng miteinander verwoben, dass ich viel diesen Kontakt habe zur Bevölkerung und das rüberbringen kann zum König und andersrum. Und ja, die Leute sind hier einfach sehr korrekt.
Was stört dich am meisten an Dornheim?
Also es gibt auf jeden Fall einige weniger schöne Ecken in Dornheim, aber alles in allem liebe ich diese Stadt.
Okay. Jetzt bist du ja an einer Position, wo ich das Gefühl habe, dass du da auch sehr gerne bist. Möchtest du einfach versuchen, möglichst lange da zu bleiben oder hast du noch irgendwie Ziele, in die, welche Richtung du dich so entwickeln möchtest?
Meine Ambitionen sind eigentlich, unserem König zu dienen und ich schätze mal, das tue ich am besten, indem ich in meiner Position verweile.
Also für dich persönlich keine großen Entwicklungsziele?
Nö, eigentlich nicht. Höher kann man nicht in diesem Stadt aufsteigen und alles, was höher wäre, wäre wahrscheinlich Hochverrat.
Das ist schön formuliert. Hast du denn so innerhalb deines Berufs hier noch Ziele oder so, keine Ahnung, Projekte am Laufen oder so, wo du innerhalb deines persönlichen Gestaltungsspielraums gerade noch an irgendwas arbeitest?
Unser Personal soll natürlich flexibler sein und in Stresssituationen besser reagieren können. Dafür möchte ich in Zukunft einen Erste-Hilfe-Kurs anbieten und Situationsbewältigung mit aufmüpfigen Bürgern trainieren.
Erste-Hilfe-Kurs heißt, falls mal irgendwie der König umkippt, oder wie?
Ja, oder eben andere Wachen umkippen. Es kann ja so ziemlich jeder sein.
Ach so, dass da insgesamt quasi dafür, insgesamt für mehr Sicherheit gesorgt wird. Nicht nur, dass man verhindert, dass was passiert, sondern dass man auch gewappnet ist, falls was passiert.
Ich meine, wir haben ja auch nichts von Personalverschleiß.
Ja, das stimmt. Ja, und sag mal, wenn das Personal einmal noch von den Leuten selbst gerettet wurde, das stärkt natürlich dann auch den Zusammenhalt.
Absolut.
Okay, und was andere noch? Training für, falls was passiert, nee, was war das?
Situationsbewältigung mit Bürgern, aufmüpfigen Bürgern.
Falls mal der Pöbel pöbelt.
Ja, zum Beispiel, wenn jetzt plötzlich einer auf die Idee kommt, die Wache zu beleidigen oder die Hoheit, sofort in den Kerker. Aber zum Beispiel, dass man halt anstatt zu zögern sofort irgendwie der Person eine Schelle gibt oder bedroht oder so.
Ach so. Aber jetzt, ich dachte, das geht auch so in die Richtung Deeskalation oder so, aber du meinst einfach im Zweifelsfall drauf.
Das ist unsere bevorzugte Vorgehensweise bei solchen Situationen. Sie sorgt schnell für Disziplin und Respekt vor der Hoheit und unseren Wachen.
Okay, also anderer Ansatz, als es die Stadtwache verfolgt. Die ist ja so ein bisschen mehr, verfolgt hier seit einer Weile ein bisschen mehr, ja. So einen ruhigeren Kurs, aber das kann man sich vielleicht auch bei den Kreisen dann nicht mehr leisten.
Ja, es ist halt auch einfach wichtig, dass unsere Leibgarde und Burgwache einfach auch einen anderen Stellenwert hat als die noch viel eher bürgernahen Stadtwachen.
Damit hättest du alle meine Fragen beantwortet. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank ebenfalls.
Ja, das war Willem Gönnert. Ich bin Richard Groß und das war eine weitere Folge von Wilp. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.
Ciao.
Vielen Dank an Ben für diese Figur, hat echt Spaß gemacht. Wenn ihr Feedback habt oder ihr wollt auch mal eine Folge mitmachen oder euch irgendwie sonst an der Faldra beteiligen, dann schreibt mir einfach an faldra@rap.de oder ihr meldet euch über Facebook, Instagram und Twitter, da findet ihr mich immer als Faldra, oder ihr kommt einfach in meinen Discord-Server. Die Links dazu findet ihr alle in den Shownotes. Hinterlasst mir auch gerne eine iTunes-Rezension. Wenn ihr Faldra über Spotify hört, drückt doch gerne mal auf den Abo-Knopf. Das sorgt dann dafür, dass ihr die Folgen immer passend mitbekommt und ist auch gut für Faldra in den Spotify-Podcast-Charts. Also Win-Win. Ja, sorry, dass die Folge jetzt nicht direkt am Freitag rauskam. Uni hat wieder angefangen. Da muss ich jetzt ein bisschen gucken, wie ich das zeitlich wieder hinkriege. Aber ihr bekommt auf jeden Fall, wenn ich es irgendwie hinkriege, diese Folgen. Wie das jetzt mit dem Veröffentlichungstag dann immer aussieht, muss ich dann nochmal ein bisschen gucken. Das muss ich jetzt erst wieder ein bisschen einspielen. Okay, dann bis in 2 Wochen. Ciao.